Als sie weiterzogen, kam Jesus in ein Dorf. Da war eine Frau mit Namen Martha, die nahm ihn auf. Und sie hatte eine Schwester, die hieß Maria. Die setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seiner Rede zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen, ihm zu dienen. Und sie trat hinzu und sprach: Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester allein dienen lässt? Sage ihr doch, dass sie mir helfen soll. Der Herr aber antwortete und sprach zu ihr: Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe, eins aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt, das soll nicht von ihr genommen werden. Behalten Sie diese Geschichte im Hinterkopf, wir brauchen sie noch. Zunächst aber entführe ich Sie ins 16. Jahrhundert und erzähle Ihnen von einer anderen Frau, Katharina von Bora. Als sie 5 Jahre alt war, starb ihre Mutter. Der Vater, ein verarmter Adeliger, übergab die kleine Katharina dem Kloster. Katharina lernte lesen, schreiben, rechnen, wurde in die Geheimnisse der Kräuterkunde eingeführt und lernte Latein, die Sprache der Gelehrten. Als junge Erwachsene kam sie in Kontakt mit den Schriften Martin Luthers. Damals hatte sie bereits ihr Gelübde abgelegt. Gehorsam, ohne eigenen Besitz und ohne Mann würde sie leben. Dann weckte irgendetwas in Luthers Schriften in ihr den Wunsch, das Kloster zu verlassen. Sie nahm Verbindung zu dem berühmten Reformator auf und der fädelte Katharinas Flucht aus dem Kloster ein. Einer seiner Freunde belieferte das Kloster regelmäßig mit Lebensmitteln. In der Osternacht 1523 versteckte er Katharina und 8 weitere junge Nonnen in seinem Fuhrwerk. Im 50 Kilometer weit entfernten Torgau waren sie in Sicherheit und von dort ging die Fahrt weiter bis nach Wittenberg. Die Flucht der Nonnen zeugt von beachtlichem Mut. Denn erstens war sie lebensgefährlich und zweitens standen die 9 jungen Frauen nach der Flucht vor dem Nichts. Sie waren ganz auf die Hilfe des Reformators angewiesen. In den Augen ihrer Eltern und Geschwister hatten sie ihre Gelübde gebrochen. Was für ein Makel! Nach Hause konnten sie daher nicht. In einer Zeit, in der Frauen nicht viele Möglichkeiten hatten, ihre Existenz zu sichern, blieb ihnen nur eins. Sie mussten heiraten. Katharina von Bora heiratete als Letzte. Sie kam erst 3 Jahre nach der Flucht unter die Haube. Sie wählte Martin Luther. Sie wählte ihn, nicht etwa er sie, und er fügte sich. Er war 16 Jahre älter als sie. Die Heirat war ein Skandal, der Reformator und die entlaufene Nonne. Selbst im engsten Freundeskreis gab es vehement Kritik an der Ehe des Reformators. Gar nicht mit ihr abfinden konnte sich einer seiner besten Freunde, Philipp Melanchthon. Noch viele Jahre später, nach Luthers Tod, würde Melanchthon alles dran setzen, Katharina von Bora aus dem Haus Luthers zu drängen. Das Haus war das von den Mönchen verlassene Schwarze Kloster in Wittenberg. Dort hatten Martin und Katharina ihre Kinder großgezogen. Katharina hatte neben unzähligen Gästen auch Luthers Freund Melanchthon über Jahre hinweg bewirtet. Es hatte ihr nichts geholfen. Sie blieb dem gelehrten Theologen ein Dorn im Auge. Bei Luthers Beerdigung würdigte er sie keines Wortes, als gehöre sie, wenn überhaupt, nur in den Schatten der Reformation. Dabei hatte ihr Ehemann gelernt, Katharina zu lieben und zu schätzen. »Meine Käthe ist der Morgenstern von Wittenberg«, heißt es in einem seiner Briefe. Sie steht auf, morgens in der Früh um 4, fuhrwerkt, bestellt das Feld, weidet und kauft Vieh, braut und so weiter. Er schreibt auch voller Anerkennung: »Meine Katharina macht aus diesem verrotteten Kloster ein Paradies auf Erden.« Diese Verwandlung beruhte freilich nicht auf Zauberei, sondern auf harter Arbeit. Katharina schreibt: »Ich muss mich in 7 Teile zerlegen, an 7 Orten zugleich sein und 7erlei Ämter verwalten. Ich bin erstens Ackerbürgerin, zweitens Bäuerin, drittens Köchin, viertens Kuhmagd, fünftens Gärtnerin, sechstens Winzerin und Almosengeberin an alle Bettler in Wittenberg. Siebtens aber bin ich die Doktorissa, die sich ihres berühmten Gatten würdig zeigen und mit 200 Gulden Jahresgehalt viele Gäste bewirten soll.« Man hört förmlich den Seufzer, der diese Zeilen begleitet, und das Schmunzeln, denn Katharina war erfolgreich, sogar noch, als sie nach dem Tod ihres Mannes alleine dastand und ihr Zuhause mehrfach wieder aufbauen musste. Es war die Zeit der Pest und der Glaubenskriege. Katharina steht mit ihrer ganzen energischen und zupackenden Persönlichkeit für die Werke und damit leider in einem gewissen Zwielicht. Die guten Werke stehen unter dem Verdacht, dem Glauben seine besondere Würde streitig zu machen. Aber das Leben ist doch auf sie angewiesen. Rufen Sie sich nun die Geschichte von Maria und Martha in Erinnerung. Martha ist die tüchtige Hausfrau, die bis zur Erschöpfung für ihre Gäste da ist. Maria ist die, die nichts tut, außer Jesus, dem Gast, zuzuhören. Und dieser tadelt die Fleißige und lobt die Untätige. Luther hatte einmal in einer Predigt zu Maria und Martha gesagt: Mit äußerlichen Werken wird man nicht fromm. Gut ist allein, zu Jesu Füßen zu sitzen und Gottes Wort zu hören. Als Luther diese Worte schrieb, hatte er noch keine Ahnung, dass er einmal mit einer Frau liiert sein würde, die äußerlich ganz Martha war. Aber war sie innerlich nicht längst auch Maria? Um das zu werden, was Katharina an Luthers Seite wurde, hatte sie das Kloster verlassen. Und sie konnte es nur verlassen, weil sie ihn gehört hatte. Ihn, Jesus. Gewiss, es waren Luthers Schriften, die Katharina zu der befreienden Erkenntnis verhalfen, dass ein Leben außerhalb des Klosters in der Welt möglich und gottgefällig war. Aber Luthers reformatorische Botschaft war keineswegs vom Himmel gefallen. Sie wurzelt im Evangelium, in der kleinen Episode von Martha und Maria, in Jesus selbst, der zwischen Maria und Martha steht und beiden ein Freund ist. Ohne Martha würde Maria verhungern und ihre Liebe zum Herrn würde niemandem nutzen. Ohne Maria würde sich Martha in ihren Aufgaben verbrauchen, ohne dass dabei die Welt auch nur ein klein wenig heller würde. Sie gehören zusammen, Martha und Maria, wie Glaube und Werke zusammengehören, wie Freiheit und Verantwortung zusammengehören. Manchmal leben Maria und Martha in ein und derselben Person. Katharina von Bora war längst eine hörende Maria, bevor sie eine unermüdliche Martha wurde. Als unermüdliche Martha wird sie sich ein Stück der Maria bewahrt haben. Sie hatte schließlich gelernt, auf die Bibel zu hören. Sie war Luthers Gesprächspartnerin, hatte ihn verstanden und wer weiß, was sie zu seinen Schriften beigetragen hatte. So ist Katharina von Bora beides. Martha, die für ihr Haus und ihre zahlreichen Gäste die Verantwortung trägt, und Maria, die auf Gottes Wort hört und sich von diesem Wort auf den Weg in die Freiheit führen lässt. Wann immer ich über Maria und Martha predige, immer kommt hinterher eine Frau zu mir und sagt, ich heiße auch Martha. Noch nie hat sich mir nach der Predigt eine Maria vorgestellt. Das ist doch interessant. Ich glaube, es ist die Martha, der es wohltut, endlich einmal gewürdigt zu werden. Es sind all die Frauen und Männer, die zuverlässig ihre Arbeit verrichten, damit es anderen gut geht und die dabei oft übergangen oder gar getadelt werden. Im Schatten der Maria steht Martha. Im Schatten der Reformation steht Katharina von Bora. Im Schatten des Glaubens stehen die Werke. Im Schatten der Freiheit, die alle haben wollen, steht die Verantwortung, die schwer zu tragen ist. Es wird Zeit, sie alle ins Licht zu rücken. Amen.